Wir sind Schuhkurier. Aktuell, relevant, meinungsstark. Heute mit Petra Steinke. Heute treffe ich virtuell Andreas Schaller, denn wir sind zum Teams-Call verabredet. Andreas Schaller ist Sprecher der Geschäftsführung beim Schuhhersteller Lloyd. Hallo, Herr Schaller.
Hallo, guten Tag, Frau Steinke. Schön, Sie zu sehen und zu hören.
Ja, ich freue mich auch. Lloyd, klassischerweise ein Herrenschuhhersteller. Wir werden heute also über Herrenschuhe sprechen, aber auch über Damenschuhe und sogar über Fahrradschuhe. Darauf freue ich mich besonders. Herr Schaller, zum Warmwerden die erste Frage. Welche Schuhe tragen Sie aktuell?
Aktuell trage ich einen Sneaker von uns aus der aktuellen Saison, sogar einen veganen Sneaker. Und das ist das, was ich jetzt im Moment heute gerade trage.
Und fühlt sich gut an?
Fühlt sich super an, ja.
Okay, gut. Blicken wir ein bisschen zurück, Herr Schaller, auf das Jahr 2021. Schon oft gesagt, ein sehr, sehr schwieriges Jahr. Wie haben sich in diesem die Umsätze von Lloyd entwickelt?
Ja, es war ein sehr herausforderndes Jahr, das ist eindeutig so. Wir haben vom Umsatz her ungefähr das Vorjahr erreicht, sind sogar knapp drunter. Und diese letzten beiden Jahre haben uns natürlich sehr gebeutelt, das ist überhaupt gar keine Frage. Und jetzt in diesem Jahr starten wir wieder durch.
Starten wir durch, das heißt, was erwarten Sie denn konkret und wie läuft das Jahr bis jetzt an? Das hat ja auch schon erschwert angefangen, auch durch den Krieg in der Ukraine.
Das ist richtig, das ist so. Das hat bei uns auch einen kleinen Dämpfer gegeben. Aber wir haben im Moment ein sehr gutes Nachsortiergeschäft. Das funktioniert sehr, sehr gut. Wir schreiben also jede Woche eigentlich im Moment einen neuen Nachsortierrekord. Da freuen wir uns sehr drüber. Wir haben, weil wir frühzeitig schon erfahren oder wahrgenommen haben, dass da was passiert in Bezug auf formelle Ware, in Bezug auf Anlassmode und Business, haben wir uns entsprechend gerüstet, was unser Basisprogramm betrifft. Und davon profitieren wir im Moment.
Die Orderrunde Herbst-Winter, wie ist die ganz konkret gelaufen?
Die ist gut gelaufen. Also die Erstorderzahlen haben wir im Grunde genommen das erreicht, was wir erreichen wollen. Und wir fassen immer zusammen. Also wir sehen immer eine Zeitpunktbetrachtung. Also zwischen dem 1.1. und dem 30.6. Wareneingang ist bei uns Herbst-Winter. Und durch die sehr, sehr guten Nachsortierungen laufen wir in allen, nahezu allen Bereichen, also laufen wir im Plus zum Plan. Russland ist natürlich ein Totalausfall, das lassen wir außen vor.
Was nehmen Sie wahr an Impulsen auch aus dem Handel? Was wird Ihnen zurückgespielt mit Blick auf die aktuelle Frühjahr-Sommersaison?
Zurückgespielt auf die aktuelle Frühjahr-Sommersaison wird uns dass alles, was der ganze formelle und Businessbereich im Herrenbereich zurzeit gut funktioniert. Und dieses ganz, ganz stark bei den Textilkunden, also Textilunternehmen, die unsere Schuhe mit anbieten. Das spüren wir eben auch in den ganzen Nachsortierungen. Und da sind alle Kennzahlen im Moment wirklich ein sehr positives Bild ab.
Okay. So, und jetzt steht die nächste Orderrunde ja kurz bevor. Was ergeben sich daraus für Erwartungen? Was glauben Sie, wie diese Orderrunde laufen wird?
Also ich bin da eigentlich recht zuversichtlich, auch wenn ich vielleicht die 2019-Zahlen, für die schon wieder packen werden, das müssen wir mal sehen. Aber ich bin recht zuversichtlich, dass wir eine gute Orderrunde schreiben werden, insbesondere weil ich glaube, dass der Nachholbedarf noch immer gegeben sein wird, was unsere typische Ware, jetzt mal, für die wir sehr bekannt sind, betrifft. Aber dazu kommt noch, und das ist natürlich auch sehr erfreulich, dass auch wir im Bereich Sneaker, im sportiven Bereich, den einen oder anderen guten Schuh untergebracht haben, der auch gut funktioniert. Und da glaube ich, dass wir auch in dem Bereich eins draufsetzen können und damit bin ich recht zuversichtlich, was die nächste Saison betrifft.
Wann werden denn diese Kollektionen fertig sein und wo werden sie dem Handel präsentiert?
Also die Kollektionen werden fertig sein. Wir übergeben Ende Juli, das heißt ab Anfang August stehen die in den Orderbüros zur Verfügung, zur Disposition, zur Ersichtung. Wir werden sie präsentieren, wenn sie Messe antreten. In Deutschland werden wir die Herrenschuhe ausschließlich in den Orderbüros präsentieren. Die Damenschuhe werden noch zusätzlich auf der Gallery präsentiert.
Der Schuss, der ehemaligen Gallery der Schuss in
der Schuss, ja, genau.
Okay. Die Störungen der Lieferketten, also die Folgen der Pandemie, haben eigentlich von niemandem Halt gemacht, haben jedes Unternehmen mehr oder weniger beeinträchtigt und große Schwierigkeiten teilweise verursacht. Wie ist es für Lloyd gewesen und hat sich das auch auf die Lieferpünktlichkeit von Lloyd ausgewirkt?
Frühe Sommerauslieferung nicht. Wir haben pünktlich geliefert. Es gibt immer natürlich zwei, drei Ausnahmen, wo mal was passiert, das ist so. Aber im Großen und Ganzen haben wir pünktlich geliefert. Auch die ganzen Nachsortierungen, die wir in Auftrag gegeben haben, sind auch bei uns pünktlich angekommen, aus unseren eigenen Werken. Das eine oder andere, wo wir eine Unterschätzung hatten und personell nicht so ausgestattet waren, wie wir das sollten, hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, das war in unserer Logistik. Da hatten wir dann mal einen Verzug, da kam es auch mal vor, dass wir 2-3 Wochen Verzug hatten. Das war allerdings einfach die Problematik, dass wir nicht genügend und schnell genug Mitarbeiter akquirieren konnten, die da uns unterstützen.
Okay. Ja, Stichwort Herrenschuhe. Sie haben es hier und da schon anklingen lassen. Sie nehmen eine verstärkte Nachfrage, ein wachsendes Interesse wieder, muss man sagen, an etwas klassischeren Schuhtypen wahr. Glauben Sie, dass der Sneaker-Hype, der Casual-Hype damit jetzt wirklich gebrochen ist?
Ja, gebrochen, das glaube ich nicht. Natürlich wird der Casual-Schuh auch in Zukunft der wichtigste Schuh bleiben in dem Bereich Herrenschuhe. Das ist so. Ob es noch weiter steigen wird, in den letzten Jahren ist es immer gestiegen in der prozentualen Anteiligkeit, das glaube ich nicht. Da wird ein anderer Schuhtyp gesucht, insbesondere von unserer Zielgruppe und unseren Kunden, die vielleicht auch ein bisschen diese Uniformität überhaben. Und was diesen klassischen formellen Schuh betrifft, ist im Moment einfach ein Nachholbedarf. Das ist Fakt, weil es einfach 2 Jahre nicht gekauft worden. Jetzt gehen Feierlichkeiten los, es geht wieder zurück ins Büro. Dann wird dieser Schuh wieder nachgefragt. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir ein Zurück zur Situation von vor 10 Jahren bekommen. Das wird definitiv nicht passieren. Der Herrenschuh wird aber hybrider sein, er wird eine Spur angezogener sein, ohne den Komfort und ohne die sportivere Optik zu verlieren.
Okay, also ich verstehe es jetzt so, Sie würden jetzt nicht von einer Gegenbewegung sprechen, also richtig zurück zu mehr Klassik, sondern da wird jetzt eher anlassbezogen ein neuer klassischer Schuh gekauft und ansonsten darf es auch gerne der Sneaker sein. So verstehe ich Sie richtig?
Ja, so ist es im Grunde genommen. Und was ich allerdings zusätzlich glaube, ist, wie ich es eben gesagt habe, dass solche hybriden Typen zwischen dem klassischen Herrenschuh und dem Sneaker, so angezogenen Luxury-Sneaker, dass die in Zukunft wieder eine größere Rolle spielen.
Also diese Luxury-Sneaker sind so ein bisschen ja Hybridmodell angezogener. Also es ist nicht der sehr sportliche, eher athletisch aussehende weiße Sneaker, sondern der kann eben auch aus unterschiedlichen Schaftmaterialien, vielleicht aus Echtleder gefertigt sein. Also befindet sich irgendwo so dazwischen.
Ja, genau.
Kann man denn diesen Trend hin zu diesen mehr businesslastigeren Modellen auch in den Zahlen bei Lloyd schon ablesen?
Ja, das kann man im Moment ablesen, ganz klar, denn die Anteiligkeit dieser businesslastigen Schuhe, denn ich sage jetzt mal formellen Schuhe, ist deutlich gestiegen im Verhältnis jetzt in der laufenden Saison, schon alleine durch diese enorme Nachsortierungssituation. Und ich gehe davon aus, dadurch, dass von diesen Schuhen relativ wenig an den Lägern war im Handel, die jetzt relativ gut funktionieren, dass sich das zum Frühjahrsommer auch widerspiegeln wird in den Reihenverkäufen. Und darauf werden wir uns auch entsprechend vorbereiten. Unsere Entwicklung wird in die Richtung agieren, dass wir hier auch neue Akzente setzen.
Gibt es denn so mit Blick auf die neue Orderrunde ein Thema, das Ihnen Bauchweh bereitet, wo Sie sagen, das ist eine Baustelle, da müssen wir ran oder das ist für uns sehr unsicher?
Ja gut, die Gesamtsituation ist natürlich für alle herausfordernd im Moment, insbesondere was die Preissituation betrifft. Und ich glaube, das ist das Thema, wo eine gewisse Unsicherheit da ist, weil wir nicht wissen, wie der Konsument darauf reagiert, auf die veränderte Preisstellung, die jeder darstellen muss. Und das wird die Herausforderung der kommenden Saison werden.
Um wie viel Preispunkte oder in welchem Ausmaß haben Sie denn Ihre Schuhe verteuert?
Also jetzt zur Herbst-Wintersaison haben wir ungefähr eine Preiserhöhung gehabt, die sich zwischen 5 und 6% bewegt hat. Also ich behaupte mal sehr moderat im Verhältnis zu dem, was wir am Markt sonst so hören. Das ist so die Größenordnung.
Okay, und das wird sich dann nochmal weiter fortsetzen? Also es wird nochmal eine weitere Erhöhung geben gegebenenfalls?
Das wird sich nochmal fortsetzen, ja, weil in diesem Jahr wurden wir natürlich von nicht unerheblichen Kostenveränderungen überrascht, insbesondere Thema Energiekosten, zusätzlich auch noch die anhaltenden hohen Frachtkosten, wo wir eigentlich mit gerechnet haben, dass sich das wieder beruhigt. Aber durch die Ukraine-Krise hat sich das eher dynamisiert. Das trägt dazu bei, dass sicherlich nochmal eine Veränderung der Preissituation gegeben sein wird.
Jetzt kennt man Sie ja als ein Verfechter dieser Thematik. Eigentlich sind die Schuhe, die wir im Markt anbieten, zu niedrig im Preis. Eigentlich müssten Schuhe teurer sein, weil eigentlich alles in den letzten Jahrzehnten teurer geworden ist. Jetzt haben wir aber eine etwas andere Situation, wenn ich Sie richtig verstehe. Denn die insgesamt überall spürbaren Preisanstiege, also in allen Bereichen, sorgen natürlich für eine gewisse Verunsicherung. Also es ist die Frage, ob das jetzt eine Chance für die Branche ist oder eine zusätzliche Belastung, oder?
Es ist eine belastende Chance, so nenne ich es jetzt einfach mal. Denn wir haben jetzt auszubaden, was wir versäumt haben über viele Jahrzehnte, behaupte ich jetzt einfach mal, ein permanentes gutes Preismanagement zu betreiben, um damit die Wertigkeit des Schuhs und unseres Produkts, das wir haben, entsprechend hervorzuheben. Das ist versäumt worden. Und dieses Versäumnis müssen wir jetzt gezwungenermaßen ausbügeln. Ich ein bisschen muss ich ausführen. Es ist eben in der Vergangenheit so gewesen, unsere Branche hat immer vom Preis halten. Das war immer das oberste Maxime, war den Preis zu halten. Insbesondere Reckpreislage. Da wurde gekämpft drum wie die Löwen. Und ist immer gut gegangen bis vor 8, 9 Jahren, weil es immer gelungen ist, durch mehr Paare diesen gehaltenen Preis dadurch mehr Umsatz zu erzielen und damit auch Kostensteigerungen zum Teil abzufangen. Nicht zu 100%, aber zum Teil. Jetzt ist dann irgendwann das Internet auf den Plan gerückt mit großen Anbietern und damit war es eben nicht mehr möglich, die Paarzahl zu steigern. Das heißt, wir haben eine Stagnation gehabt, im ein oder andere Geschäft auch einen Rückgang, aber wir sind immer noch an diesem Dogma des Preishaltens, haben wir uns festgehalten und haben dieses weitergelebt. Das ging jetzt auch noch einigermaßen gut, weil wir keine Inflationsrate hatten. Jetzt holt uns aber diese Versäumnisse dieser eben geschilderten Jahre holen uns ein, weil wir plötzlich von heute auf morgen aus nicht beeinflussbaren Gründen, aber die nun mal da sind, haben wir plötzlich eine Preissteigerung, die gegeben ist. Und jetzt müssen wir reagieren, weil wir wissen, wir werden nicht mehr Paare verkaufen. Wenn wir dann die Preise wiederhalten oder jetzt, wie ich dann ein oder anderen Marktteilnehmer auf Handelsseite höre, ja, wenn wir jetzt eine Eckpreislage von euch nicht mehr in dem Maße geboten bekommen, muss ich mal einen anderen suchen, der die Eckpreislage bietet. Das kann man tun, das ist aber endlich, weil er verkauft ja dann nur einen Schuh. Und dieser Schuh kostet dann halt nur in dem Falle jetzt 99,90, auch wenn wir die in Zukunft noch bieten werden, aber nicht mehr in der Breite, wie wir es früher mal getan haben. Der Schuh kostet dann auch nur 99,90, aber die Kosten jedes Händlers steigen ja auch. Und eine Erhöhung der Margen ist auch weitgehend ausgeschlossen, weil das die Lieferanten nicht mehr leisten können. Ergo laufen wir, wenn wir jetzt nicht alles dafür tun, die Preise zu entwickeln, in eine tödliche Falle und der muss ausgewichen werden. Die darf sich nicht öffnen. Und dafür müssen wir alles daran setzen, den Konsumenten mitzunehmen und ihm die Wertigkeit des Produkts wieder deutlich machen, damit er bereit ist, für unser Produkt auch das zu bezahlen, was es wert ist. Und andere Produkte haben es geschafft, nur mal zurückgedacht zur Euro-Umstellung, seit der Euro-Umstellung ihren Wert deutlich zu erhöhen und mehr einfach für das Produkt zu bekommen, manche 1:1. Also wenn ich manche Produktgruppe und manche Marken angucke, die haben es locker geschafft, heute das gleiche in Euro zu bekommen wie damals in D-Mark. Und unsere Branche hat es gerade mal geschafft, in dieser Zeit 20-25% zuzulegen. Und das geht auf Dauer nicht. Eine zweite Sache noch, weil das höre ich auch immer, ja, aber die Kunden können sich uns dann unsere Schuhe nicht mehr leisten, die gehen bei uns nicht mehr einkaufen, weil sie teuer. wenn wir nicht aufschlagen und in einem Jahr den Kunden fragen, wie sich denn wohl die Preise bei Schuhen verändert haben, dann würde ich jede Wette halten, dass nahezu alle Kunden sagen, Schuhe sind auch teurer geworden. Auch wenn es nicht passiert ist. Weil einfach das Gefühl da ist, es wird alles teurer. Und wenn wir jetzt darauf verzichten, versäumen wir wieder mitzugehen und werden noch weiter abgehängt und nähern uns dem Abgrund noch ein bisschen stärker. Und das ist etwas, was wir als Branche begreifen müssen und als Branche wahrnehmen müssen, denn ansonsten wird's eng.
Ich kann Ihnen schon folgen, Herr Schaller. Es liegt aber sicherlich neben der Chance auch eine große Herausforderung in diesem Thema, also gerade auch mit Blick auf Herrenschuhe. Also wenn man so hört, wie sich Menschen verhalten, dann ist es ja so, dass, wenn man jetzt eine Familie betrachtet, immer als erstes die Kinder mit neuen Schuhen versorgt werden, denn die brauchen ja auch Schuhe, die Füße wachsen und gehen kaputt. Dann vielleicht noch die Mütter, weil sie auch ein bisschen Spaß an neuen Modethemen haben, und die Väter, die sind ja eigentlich die Letzten, die sich mit Schuhen eindecken. Und wenn es jetzt auch noch zu einer Preiserhöhung kommt, nehmen wir mal auch noch ein anderes Thema dazu. Alle sind pandemiegebeutelt, man kann jetzt wieder Urlaub machen. In Urlaub wird auch investiert, weil man Lust drauf hat und sich das auch wieder gönnen möchte. Aber dann könnte ja der Herrenschuh am Ende hinten runterfallen. Haben Sie nicht die Befürchtung, dass das gerade dem Herrenschuhsegment unheimlich wehtun wird?
Natürlich ist das eine Situation und eine Gefahr, die gegeben ist. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wo ist jetzt die Alternative? Wenn wir die Preise halten, geht uns irgendwann das Geld aus, sowohl dem Handel als auch uns in der Industrie. Oder wir fangen an, die Schuhe abzuspecken, dass sie nicht mehr wert sind, was sie wert sein sollten. Das heißt, wir verlieren den Kunden, der auch noch bereit ist, für ein gutes Produkt entsprechend Geld auszugeben. Ich bin der Meinung, die jetzige Situation und die Veränderung unserer Verhaltensweise ist leider Gottes alternativlos. Denn wir haben es versäumt. Wir sind ja auch ein Teil des Problems. Also wir, Leute, ich persönlich, wir sind ein Teil des Problems, weil wir uns von dem auch nicht konsequent abgekoppelt haben, von dieser Situation. Das ist überhaupt gar keine Frage. Bloß, wo ist jetzt die Alternative? Angst oder Selbstmord aus Angst vorm Tod? Auch nicht richtig. Ergo müssen wir uns was einfallen lassen. Und natürlich, jetzt kommt noch hinzu, dass durch die Pandemie, durch Online, durch diese ganze Veränderung der Marktsituation, der Konsument heute ein ganz anderes Anforderungsprofil an seinen Konsum setzt. Das heißt, wir müssen eigentlich dem Konsumenten noch mehr bieten, als nur, wir stellen mal Schuhe hin und warten, bis er kommt und kauft ihn. Das macht er nicht mehr. Wir müssen ein Entertainment bieten. Wir müssen mit unserem Ladenbau, mit seinem Wohnzimmer konkurrieren. Wir müssen ihm einfach mehr bieten. Und es gibt ja Gott sei Dank auch noch Beispiele, die es schaffen, die Kunden zu begeistern und die Kunden in ihre Geschäfte zu ziehen und damit erfolgreich Umsätze zu generieren. Und es ist ein ganz dringendes, notwendiges Umdenken notwendig, das wir einfach bringen müssen.
Wie schafft man es denn, die Wertigkeit des Produkts Schuh noch mal besser zu kommunizieren? Also ich verstehe schon diesen Wohnzimmeraspekt, dass wie ein Geschäft aussehen muss. Es ist aber auch klar, das kann ein Händler leisten, der andere kann es möglicherweise nicht. Und es gibt gute Gründe auch dafür. Aber wie kann man die Wertigkeit des Produkts Schuh denn noch besser kommunizieren, als Sie das zum Beispiel jetzt machen?
Ja, das ist so umfangreich und uns ist auch leider Gottes das Thema schon so sehr aus den Händen geglitten, dass es jetzt ganz, ganz schwierig ist, das nochmal noch deutlicher zu machen. Es gibt sicherlich ganz, ganz viele Themen, ob das von der Präsentation ist, ob das von der Darstellung ist, ob das von den Inhalten, die ich vermitteln muss, ist, dass da hängt halt vieles, vieles dran, was leider Gottes nicht einfach ist, weil es auch in den letzten Jahren auf der Strecke blieb bei vielen. Also typischer Fall Beratungsintensität. Ich meine, wenn ich auf ein paar hundert Quadratmeter einen Mitarbeiter rumspringe, der nur Kartons abfüllt, dann habe ich keine Beratungsqualität. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und das ist die Situation, die wir leider Gottes nicht selten haben. Und da ist dann eben die Überlegung, wie kann ich es schaffen, das Produkt in seiner Wertigkeit darzustellen. Dazu gehört eben auch nichts in der Not. Gut, wenn die Not da ist, dann ist sie nur mal da, sofort in die Vermarktung einzuspringen und über irgendwelche Marktplätze, die Schuhe zum Teil zum EK anzubieten, weil das trägt definitiv nicht zur Wertsteigerung und zur Steigerung des Ansehens des Produktes bei. Mhm. Und ihr habt doch so ein tolles Produkt, das ist doch, das bietet so wahnsinnig viel. Und wenn man überlegt, was dieses Produkt auch leisten muss, hinzu kommt noch, dass wir mit den Handschuhen und den Sockenleuten das Elend begehen, dass wir aus 2 1 machen müssen, dürfen keine Werbung drumherum machen. Und bei Schuhen und Handschuhen sogar noch 2 verschiedene, weil wir rechts und links dummerweise haben. Denn ein Stück Schuhe, das ist ja fast geschenkt, das ist ja ein Schnapper. Wir haben dummerweise immer 2 Stücke als 1 zu verkaufen. Und es gibt so viele Dinge, wo man auch argumentieren kann und wo man den Kunden überzeugen kann. Und das ist etwas, was dringend notwendig ist, was wieder fast schon gelernt werden muss.
Eine Folge der Pandemie ist sicherlich auch, dass viele Mitarbeiter gerade auch dem Handel abhanden gekommen sind. Also die berühmte Mitarbeiterin auf der Fläche, die sicherlich den Kunden so nicht abholen kann, wie das sein müsste, ist für viele Händler ein riesengroßes Problem. Es fehlen schlichtweg Arbeitskräfte und es fehlen auch Menschen, die wirklich Spaß und Freude am Schuhverkaufen haben. Das ist ein im Moment fast unlösbares Problem für den Handel. Da kann er machen, was er will.
Das ist ein Riesenproblem, das ist überhaupt keine Frage. Also wir haben ja auch einige wenige Filialen und da haben wir Gott sei Dank kaum Mitarbeiter verloren in dieser Zeit. Aber wenn wir neue Mitarbeiter suchen müssen, sehen wir selbst, dass das ein Problem ist. Das ist so. Und aber wenn ich dann Mitarbeiter finde, dann muss ich auch etwas dafür tun, um diese Mitarbeiter zu qualifizieren und sie eben nicht nur als Auffüllkräfte zu beschäftigen oder als Hauptsache einer da, der kassieren kann. Da muss ich natürlich auch die Qualifikation unterstützen, dass diese Mitarbeiter, die es ja immer noch gibt, also nicht mehr in diesen Riesenmengen, dass diese Mitarbeiter auch definitiv entsprechend den Inhalt des Produktes den Kunden näher bringen können. Das muss ja kein hochtrabendes Fachgespräch immer sein. Es geht ja manchmal einfach, gerade bei Männern, schlicht und ergreifend darum, wie gehe ich mit dem Kunden um und nehme ich ihn ernst und biete ich ihm irgendetwas und gebe ihm ein gutes Gefühl, aus dem Geschäft zu gehen und nicht darüber nachzudenken, was er bezahlt hat, sondern daraus zu gehen und zu sagen, oh toll, ich habe mir was Gutes getan.
Wo Sie die eigenen Filialen gerade erwähnen, wie laufen die denn? Sie haben ja auch Standorte an Flughäfen. Hat sich das inzwischen auch erholt und wie ist die Umsatzsituation?
Also die Flughafenstores, die erholen sich im Moment gerade wieder, sind aber natürlich immer noch unter 19. Wir haben auch einen Standort in München, aber am Münchner Flughafen, der nach wie vor geschlossen ist, schon seit über 2 Jahren. Das ist im Non-Schengen-Bereich Airside, wo eben kaum einer ankommt. Der war auch lange zu. Also der ganze Terminal. Und aber wir haben den einen oder anderen Laden, der sich im Moment zusehends erholt an den Flughäfen, muss man sagen. Und das freut uns natürlich, weil diese Stores für uns ganz wichtig sind, für internationale Kunden und internationale Kunden über die Marke Lloyd, sagen wir, die Marke Lloyd näher zu bringen. Und deswegen haben wir diese Standorte ja sogar noch ausgeweitet. Wir haben ja innerhalb der Pandemie 3 Standorte an Flughäfen eröffnet, was zugegebenermaßen mit schon bestandenen Verträgen zu tun hatte.
Aber es war so ein bisschen abenteuerlich in der Kommunikation, das muss man schon sagen, in der Pandemie. Ne?
Ja, ja, das ist zweifellos richtig. Aber ich meine, wenn man da unterschrieben hat, hat man unterschrieben, dann hängt man da drin und kann nicht einfach sagen, das interessiert uns nicht. Und wir sehen das ja auch langfristig und sehen gerade diese Flughafenstandorte auch langfristig als wichtiger Markenkommunikator, so wie wir das mit all unseren Geschäften sehen. Denn die Geschäfte sind für uns die wichtigsten Markenkommunikatoren.
Es müssen aber dann auch Menschen da sein, die sich von dieser Markenkommunikation fangen lassen. Und jetzt habe ich hier noch was mitgebracht für Sie, nämlich ein Statement von dem Trendexperten Jeroen van Rooyen. Der hat, vielleicht haben Sie den Kommentar auch gelesen, sich furchtbar darüber beklagt, wie modemuffelig Männer sind, speziell bei Schuhen. Also er spricht davon, dass Schuhe nicht geliebt und nur durchgelaufen werden. Und er sagt, dass 95% der Männer also schlichtweg gar nichts auf ihre Schuhe geben. Würden Sie zustimmen und andersrum, reichen Ihnen dann die 5%?
Nee, die 5% reichen Ihnen nicht. Wobei ich kann dem Herrn definitiv schon irgendwo zustimmen, insbesondere wenn ich mich an Flughäfen umgucke, wo ich in der Vergangenheit öfter war, jetzt auch in den letzten 2 Jahren seltener, aber in der Vergangenheit öfter war. Und dann, wenn ich dann die Schuhe angucke, die so mancher an den Füßen hat, wo ich sage, rein vom Optik und von seinem Verhalten könnte er sich mehr leisten, dann gibt es enorm viele Chancen. Das ist eindeutig so. Das ist auch so, wenn ich auf die Straße gehe, egal wo ich bin. Das Wochenende bei einem Seminar. Da waren auch relativ viele Leute, wo ich der Meinung bin, könnten sie Schuhwerk leisten, das vernünftig aussieht. Auch da enorm viele Chancen. Also das ist wirklich begeisternd, wie viele Möglichkeiten wir haben. Und die müssen wir halt jetzt nutzen.
Also da ist im Bereich Kommunikation noch einiges zu tun, offensichtlich.
Ja, die Männer sind natürlich, oder sind leider Gottes auch ein bisschen schwerer zu erreichen. Social Media ist im Moment ja ein großes Thema für uns auch. Wir sind auch bei Social Media sehr aktiv, wissen aber auch, dass wir die Frauen dort viel schneller erreichen können, als wir die Männer erreichen können. Die Männer sind dann eher so auf technisch affinen Themen unterwegs, wo wir jetzt mit Cycling das eins gebracht haben, was auch gut funktioniert. Aber das ist nicht ganz so einfach, die Männer zu erreichen, als das bei den Frauen der Fall ist. Wir suchen auch noch Wege. Wir haben auch jetzt das eine oder andere schieben wir jetzt wieder an, was wir im nächsten Jahr an Start bringen werden, um da die Männerwelt zu begeistern.
Okay, ich bin gespannt. Ja, kommen wir mal zur Damenwelt. Die Damenschuhkollektion von Lloyd, wie entwickelt sich denn dieses Segment?
Das entwickelt sich sehr erfreulich. Da sind wir also, das ist ein Baby, was extrem viel Spaß macht. Das muss man ganz klar sagen, seit eigentlich 2-3 Jahren. Und jetzt auch gerade in der laufenden Saison. Wir haben in der Pandemie 3 Kunden verloren. Bei einem so Newcomer, wie wir das sind, ist das, finde ich, keine schlechte Leistung. Denn das sind also die, die gerade gekommen sind, die sind als erstes wieder draußen. Das ist Gott sei Dank nicht passiert. Wir haben jetzt in der laufenden Saison, ja, ich glaube, ich muss jetzt mal 55, 60 Kunden dazu gewonnen. Wir haben unsere Ziele deutlich übertroffen. Mit 38% haben wir unsere Ziele übertroffen und die Ziele waren schon bei 100% plus. Also wir sind da wirklich sehr gut unterwegs. Und wenn ich dann die Abverkäufe sehe, die wir zurzeit im Handel generieren, dann lässt auch das auf eine vernünftige und gute, nicht eine vernünftige, auf eine gute Frühjahr-Sommersaison hoffen. Und wir haben da auch noch viel vor, das muss man ganz klar sagen. Wir werden da also noch, da kann sich die Kundin auf einiges freuen.
Können Sie das ein bisschen konkretisieren? Ich bin ja schon ganz neugierig jetzt.
Ja, was natürlich einmal in der Kollektionsaussage werden wir uns noch weiterentwickeln. Wir werden uns natürlich wir werden weitere Kunden entsprechend ansprechen. Wir haben erfreulicherweise bei nahezu allen Bestandskunden ein dickes Plus gemacht. Das heißt, wir werden uns da auch noch breiter aufstellen können. Und es ist auf jeden Fall, und wir merken auch, da kann ich jetzt nicht zu viel erzählen, weil das ein bisschen so eine Mitbewerbersituation ist vom Schuhkurier. Merken wir, dass wir auffallen am Markt. Und das ist sehr, sehr erfreulich für so einen relativen Newcomer. Wir sind zwar schon länger am Markt, aber wir sind ja immer ein bisschen auch mal dann nur in unseren Stores, dann sind wir wieder rausgegangen. Und diese Sachen, die haben wir jetzt entsprechend abgestellt und haben da ganz klare Wege vor uns und die gehen wir. Und sind im positiven Sinne.
Und im Damenschuhbereich, Ihre Kunden im Handel, sind das dann auch Händler, die auch schon die Herrenkollektion haben und dann die Damen dazu ergänzen? Oder sind das auch Händler, die sagen, die Herrenschuhe sind gar nicht so mein Thema, ich setze direkt nur auf die Damen?
Sowohl als auch. Wir haben ja auch Kunden, die gar keine Herrenschuhe führen. Zumindest was die Herrenschuhe betrifft. Aber auch die haben sich schon mit unseren Damenschuhen beschäftigt. Und auch da haben wir im Moment ein paar Kunden, die sehr erfolgreich sind.
Wie würden Sie denn die typische Damenschuhkundin beschreiben? Was ist das für eine Dame?
Die typische Damenschuhkundin, das ist ist immer ein bisschen schwierig. Also wir sind ja, ist ein bisschen wie bei Herren. Also wir fahren ja so eine gewisse Parallelität. Also wir starten so in der Alterszielgruppe, die wir heute ja durchaus immer noch benennt, auch wenn, ich sage mal, heute auch 70-Jährige rumlaufen, wie 20-Jährige vielleicht nicht, aber wie 30-Jährige. Aber das
ja, ist auch Gott sei Dank, ja.
Also wir beginnen ja im Grunde genommen so bei einer Altersgruppe von 25. Das heißt, der Mann, die Frau, die schon irgendwo im Beruf ist, Studium abgeschlossen hat und irgendwo in Berufsbild steigt, weil wir ja doch immer noch sehr, sehr stark aus dem Businessbereich kommend in Berufsbildern geprägt sind. Das sehen wir auch in den Abverkäufen. Wir haben da einige Zahlen, die uns auch die Abverkäufe in Altersklassen sagen. Da sind wir zwischen 25 und 35 gar nicht so schlecht aufgestellt. Dann geht es so ein bisschen nach unten bis zu 45, dann geht es wieder nach oben. Das ist so dieser typische Familiendurchhänger. Wird dann so eine Familie gegründet, dann muss ein bisschen mehr gespart werden. Wenn die dann wieder so aus dem Gröbsten raus sind, dann kann man wieder ein bisschen mehr für sich ausgeben. Und das trifft unsere Zielgruppe auch sehr stark, sowohl bei Damen als auch bei Herren. Also das ist so schon diese Business-Kundin, die Kundin, die in einem Berufsleben steht, die auf sich achtet, die ein qualitativ hochwertiges Produkt hat, die eine gewisse Modeaffinität hat. Und schon weiß, dass man gut angezogen besser ankommt als im Joggenanzug.
Ich finde ja, wenn ich das so sagen darf, die Damenschuhkollektion an der einen oder anderen Stelle so ein kleines bisschen brav. Also sie ist, finde ich, eher klassisch, zeitlos. Das ist so mein Eindruck. Würden Sie auch mehr Mode wagen wollen? Sie haben ja schon was angedeutet, dass Sie da in der Weiterentwicklung sind. Oder ist die Kollektion so, wie sie ist, der Zielgruppe gemäß richtig aufgestellt?
Also im Moment sind wir ja sehr erfolgreich damit unterwegs, aber das ist wie in jeder Kollektion, die muss sich weiterentwickeln und das ist so. Und wir werden auch in Zukunft sicherlich mehr modische Spitzen setzen, aber außer jetzt bei reinen High-Fashion-Marken, und das sind wir nicht, wir haben nicht die Kundin, die jetzt die Mode kreiert, sondern wir haben eher die Fashion-Followerin, die aber auch eine ist weiter, eine ist nicht so weit und die wollen wir beide ansprechen. Und so werden wir auch in Zukunft ein paar mehr modische Spitzen haben, werden aber immer auf die Ausgewogenheit der Kollektion achten, sodass es passt für unsere Kundinnen.
Und dann haben Sie im vergangenen Jahr nochmal ein ganz neues Feld betreten, das Thema Cycling, also eine Fahrradschuhkollektion auf den Markt gebracht. Und wir haben sehr ausführlich auch auf der MICAM darüber gesprochen, also welche Kunden Sie da im Blick haben. Es geht jetzt weniger um die sportlichen Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer, sondern es geht um die Menschen, die in der Freizeit auf dem E-Bike unterwegs sind und die Landschaft erkunden. Welche Resonanz haben Sie auf dieses neue Produkt erfahren?
Wir haben eine sehr positive Resonanz erfahren. Wir haben also einige oder nicht wenige Kunden aus dem Schuhhandel und Modehandel begeistern können, die uns auch jetzt, wir haben dann am 20. März haben wir die Einführung im großen Stil gestartet, alle auf einen Schlag. Und da haben wir auch sehr viel Materialien zur Verfügung gestellt für diese ersten Kunden, die entsprechend mit dabei waren und haben auch sehr, sehr positive Resonanz erfahren. Wir haben auch in unseren eigenen Flächen, auf unseren eigenen Flächen, auf denen wir das Thema natürlich spielen, sowohl im Onlineshop als auch in unseren eigenen Stores, eine sehr, sehr positive Erfahrung gemacht. Also die Umsätze haben unsere Erwartungen eigentlich übertroffen. Ist auch ein bisschen unterschiedlich. In dem einen ist es ein bisschen besser gegangen als anderen, insbesondere bei den Filialen. Und wir hören auch aus dem Handel im Gros, dass das Thema greift und dass das Thema funktioniert und dass das Thema positiv aufgenommen wird. Anteiligkeit Damen ist ungefähr 60-40. Das ist also eine Anteiligkeit an Damenschuhen, die höher ist als das, was wir üblicherweise haben. Also auch die Frau reagiert auf dieses Thema. Und ich denke, für so eine Markteinführung eines neuen Produkts, das ja auch einen etwas höheren Preis hat, als das, sage ich jetzt mal, im Schnitt bei uns der Fall ist mit 179,90, hat es sehr gut funktioniert.
Sie haben in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit, Ihre Schuhkollektion in verschiedene Segmente unterteilt, also um auch im Hinblick auf den Vertrieb eine gewisse Selektierung oder Selektion, heißt es, vorzunehmen. Ich kann mir vorstellen, so ein Schritt eines Herstellers, der ist nicht unumstritten. Da gibt es natürlich immer auch Feedback dazu und die einen verstehen es, die anderen sind vielleicht ein bisschen kritischer diesem Schritt gegenüber eingestellt. Welche Erfahrungen haben Sie gesammelt? War es gut, dass Sie diesen Schritt gegangen sind?
Wir haben die Erfahrung gesammelt, die Sie eben geschildert haben. Aber es war gut, es gemacht zu haben. Und wir werden es jetzt noch systematisieren. Wir werden die Verträge weil wir in der Vergangenheit hatten, bei Damenschuhen andere Verträge als bei Herrenschuhen. Die Damenschuhe werden ja ausschließlich selektiv verkauft und die Herrenschuhe werden nur zu, also ungefähr 75% der Kollektion ist selektiv, 25% steht in anderen Kunden auch zur Verfügung, die nicht diese Verträge unterschreiben, weil sie die Voraussetzungen dafür nicht erfüllen, die jetzt nicht so massiv hochgesteckt sind, dass man sagt, die sind unerfüllbar. Und jetzt werden wir das zusammenfassen. Wir werden eine einzige Vereinbarung mit den Kunden treffen. Aber wir haben eben, beim einen muss man das sicherlich ein bisschen argumentieren. Viele Kunden haben aber sehr positiv reagiert, weil sie eben gesagt haben, das ist der richtige Weg, um den Einzelhandel auch in irgendeiner Form zu schützen, um die Marke zu stärken im Sinne des Einzelhandels, unserer Einzelhandelskunden. Und deswegen werden wir diesen Weg auch konsequent weiterverfolgen. Also wir, wenn Verstöße vorliegen, da gibt es auch eine Abmahnung, eine zweite, und beim dritten ist 2 Jahre Sperre für die gesamte Selected-Gruppe. Und wie gesagt, 75% der Kollektion. Und das ist etwas, also bei Damenschuhen, bei Herrenschuhen, bei Damenschuhen ist 100% der Kollektion. Da nimmt mancher sehr gute Kunde, der auch mal dem auch mal was durchrutscht und der dann dummerweise doch mal was auf einer offenen Plattform anbietet, nimmt es wohlwollend zur Kenntnis, dass er sofort eine Abmahnung bekommt. Und zwar schriftlich und nicht nur per Telefon, so könntest du. Das wird vielleicht auch mal ab und zu getestet, ob wir es wirklich ernst meinen. Wir meinen es ernst und es ist uns wichtig, weil wir glauben, dass dieses die einzige Möglichkeit ist, die Marke in Zukunft auch zu schützen und die Marke langfristig auf dem Premium-Niveau zu halten.
Das Thema Marke auf dem Premium-Niveau, das ist jetzt aktuell auch, finde ich, sehr in der Diskussion, wenn man mit Händlern spricht. Es gab jetzt jüngst den Schritt eines sehr großen Schuhherstellers, der sich ja von vielen seiner langjährigen, teils langjährigen Kunden schriftlich verabschiedet hat. Es gibt eine Befürchtung in der Branche, die ich auch nachvollziehen kann, dass immer mehr Marken diesen Weg gehen und sagen, also letzten Endes wollen wir lieber direkt unsere Endkonsumenten ansprechen, unsere Schuhe über diese Kanäle verkaufen und der Handel ist uns gar nicht so wichtig, den wollen wir lieber ausbremsen, der versteht uns vielleicht auch nicht. Welchen Weg gehen Sie für die kommenden Jahre?
Also bei uns ist das nicht geplant, bei uns ist auch in unserer Langfriststrategie spielt der Handel eine große Rolle, der Fachhandel. Es ist sicherlich so, dass eine Langfriststrategie sicherlich nicht unbedingt jeder Händler eine Rolle spielt. Aber das war in der Vergangenheit schon so und ist in Zukunft auch so. Wir sehen natürlich, und ich zäume es mal von der anderen Seite an, auf. Man muss sich natürlich als Händler, wenn man jetzt von diesem großen Schuhhersteller, den Sie gerade benannt haben, einen Brief bekommen und sagt, du bist raus, dann finde ich das richtig, dass man sich als erstes mal fragt, warum bin ich jetzt raus? Denn es werden zwar 50% ausgelistet, aber es werden auch 50% nicht ausgelistet. Und dann muss ich mir die Frage stellen, warum werde ich ausgelistet und der Kollege wird nicht ausgelistet? Dann sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorhin schon mal hatten, Wertigkeit des Produkts. Wie kann ich das Produkt wertig verkaufen? Wie kann ich die Zukunft gestalten? Wie kann ich mögliche Preisentwicklungen mitgehen? Und wenn ich dann mir bei dieser kritischen Frage als einer der Betroffenen die Frage sagen muss, okay, kann das Produkt nicht richtig präsentieren, ich kann die Preisgestaltung nicht mehr durchsetzen, dann muss ich mich fragen, warum ist das so? Und von der Seite sollte man das mal vielleicht angehen und nicht jetzt schimpfen und sagen, oh, ich bin betroffen, sondern einfach mal fragen, warum bin ich betroffen? Und dann auch mal sich den Spiegel vorhalten, um dadurch vielleicht selbstkritisch zu sehen, man könnte auch das eine oder andere anders machen. Und wir als Marken müssen natürlich, wir haben wenig Eingriffsmöglichkeiten, insbesondere in das Thema Preis. Aus kartellrechtlichen Gründen dürfen wir da gar nichts tun. Bei der Präsentation, da können wir schon einen gewissen Einfluss nehmen über selektive Vertriebsverträge, dass wir sagen, okay, wenn die Präsentation nicht so ist, wie das die Marke voranbringt, wie es die Ziele der Marke voranbringt, dann gibt's eben nur, dann stellen wir einen gewissen Teil an Produkten zur Verfügung, aber eben nicht alle. Und das muss man überlegen. Wir haben ja eine Verantwortung, eine langfristige Verantwortung für die Marke. Für alle, die mit der Marke zu tun haben. Und es gibt genügend Beispiele, die dieser Verantwortung nicht gerecht wurden, haben machen lassen, was sie wollten. Und zum Schluss hat es ihnen auch keiner gedankt, als sie dann vom Markt verschwunden sind. Diejenigen, die nicht vielleicht, ich sage mal, hätten rausfliegen sollen, die haben zu ihnen auch nicht gedankt, soll ich weg, nehmen wir einen anderen. Das muss man einfach sehen. Und es ist ja auch so, nicht jeder Händler nimmt ja auch jede Marke auf. Das hat ja einen Grund. Dass der eine sagt, oh nee, die Marke passt nicht zu mir, die nehme ich nicht auf. Da kann ich mich ja als Hersteller auch nicht beklagen und kann sagen, oh, warum nimmt der mich nicht auf? Also ich kann mir dann die Frage stellen, warum nimmt der mich nicht auf? Und wenn ich sage, okay, ich erfülle dessen Ansprüche nicht, dann kann ich mir die strategische Frage stellen, will ich in Zukunft seine Ansprüche erfüllen, weil dieser Kunde mir wichtig ist. Aber ich kann mich auch hinstellen und kann sagen, jetzt bin ich aber stinkig. Aber das bringt mich ja nicht viel weiter. Und darum will ich da die Frage immer umkehren.
Also diese Stinkigkeit, die Sie erwähnen, ist sicherlich vor dem Hintergrund nachvollziehbar, dass Händler natürlich auch sehen, es sind immer mehr Marken, die sich mit dem D2C-Geschäft verstärkt beschäftigen und dass es vielleicht bei diesen Marken nicht unbedingt darum geht, dass ein Händler sie nicht richtig präsentiert, sondern es geht darum, schlichtweg den Umsatz, den Gewinn einfach ohne Abgabe von Margen an den Handel selber einzustreichen. Das ist ja jetzt aus unternehmerischer Perspektive erstmal auch nicht verwerflich. Aber man hat schon als Händler, glaube ich, das Gefühl, dass diese über Jahrzehnte vorhandene stabile Partnerschaft zwischen Industrie und Handel so ein bisschen ins Bröckeln kommt. Würden Sie da nicht zustimmen?
Das kann schon sein. Das ist, ist aber auch eine Wechselwirkung. Das muss man, was ich eben geschildert habe, ist auch eine Wechselwirkung. Denn es hat sich ja extrem viel verändert über diese vielen Jahre. Wenn Sie heute mal kritisch durch so die ein oder andere Großstadt gehen und mal, ich bin ein etwas älteres Semester, deswegen kann ich ein bisschen länger schon zurückgucken. Und wenn ich so manche Städte angucke, wie viele Kunden wir in der Vergangenheit hatten und an wie vielen Stellen unsere Schuhe zum Verkauf angeboten wurden, die heute einfach nicht mehr da sind oder diese Geschäfte heute in einer Form da sind, dass ich sage, okay, die können jetzt unsere Produkte nicht mehr verkaufen von der Preisstellung her, dann ist es ja auch eine Herausforderung, die uns trifft. Denn wir können jetzt natürlich hinsetzen und sagen, okay, die Welt ist schlecht, ist alles furchtbar, es werden immer weniger, verkauf mal weniger. Aber auch das ist wiederum nicht unser Anspruch und das ist auch nicht unsere Verantwortung, die wir für die Mitarbeiter hier im Haus und für die Marke haben und für auch das Geld, das uns unser Inhaber zur Verfügung stellt, um möglichst daraus Gewinn zu erzielen. Also muss man sich irgendwas ausdenken. Und wenn Sie heute kritisch durch irgendwelche Großstädte gehen, ich war letzte Woche gerade wieder in Berlin seit längerer Zeit mal, und wenn ich mir überlege, wie viele tolle Geschäfte wir vor 15 Jahren dort hatten, in denen wir toll präsentiert wurden und wie das heute da aussieht, dann in der Stadt mit 4,1 Millionen Einwohner, glaube ich, haben sie, dann ist das schon, dann kommen noch mehr graue Haare einem auf den Kopf, als ich sie jetzt sowieso schon habe. Und dann muss man halt überlegen, wie reagiere ich darauf? Wie agiere ich darauf? Und die Online-Kunden machen, also ich sage mal, die Pure-Onliner, die man sagen könnte, ja, die stehen doch zur Verfügung, die machen ja den Umsatz. Das ist ein ganz anderes Geschäft. Und mit denen wollen wir es ja auch zum Teil gar nicht machen, weil wir sagen, das passt überhaupt gar nicht zur Marke. Da gibt es welche, die passen gut zur Marke, es gibt auch welche, die passen gar nicht zur Marke. Und das immer wieder bei der Verantwortung für die Marke. Und das ist etwas, was ich mir vom Handel wünsche, einfach das eigene Geschäft mehr als Marke zu sehen und zu überlegen, wie muss ich mich strategisch weiterentwickeln, dass meine Marke, mein Geschäft auch in Zukunft eine Chance hat. Um mich nicht einfach jetzt in die Schmollecke zu setzen und sage, okay, der hat mich jetzt rausgeschmissen, egal, oder nicht egal, ärgere ich mich drüber. Sondern da muss ich wieder sagen, was habe ich mit meiner Marke falsch gemacht, was kann ich mit meiner Marke ändern, um die Situation zu verändern und vielleicht andere Marken nicht den gleichen Weg gehen zu lassen.
Wie würden Sie mit der Bitte um eine kurze, knackige Antwort die Partnerschaft mit dem Handel definieren?
Die Partnerschaft mit dem Handel würde ich im optimalen Fall definieren als eine Gemeinschaft, die ein gemeinschaftliches Ziel hat, einen gemeinschaftlichen Kunden zu überzeugen, sich für die Produkte zu begeistern.
Okay, wunderbar. Vielen Dank, Herr Schaller. Ich wünsche Ihnen bei allem, was Sie vorhaben, viel Erfolg und ja, ich danke für dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch und ich danke auch Ihnen für das Gespräch und freue mich, Sie bald mal wiederzusehen.
Ja, live und in Farbe.
Genau, das ist immer am schönsten.